Theater des Wortes, ist ein Essay von Karol Wojtyła überschrieben von 1952, wo er eine Shakespeare-Aufführung des rhapsodischen Theaters bespricht. Und ich meine, das würde sehr gut überhaupt das dichterische Schaffen von Wojtyła treffen, weil er einerseits in seinen Theaterstücken poetisch ist und nicht jetzt tragisch-dramatisch im üblichen Sinn, wie bei Shakespeare etwa. Und dass er andererseits in seinen Gedichten, nicht bloß in dem letzten Triptychon, immer wieder eben auch eher dramatische Formen verwendet. Es sind Abläufe, es gibt Diskussionen miteinander, gibt es ganz enge Verbindungen zwischen diesen beiden Formen seines Schaffens. Das dritte war ja schon genannt, nochmal die Essays überhaupt dazu. Also in diesem Ansatz, er selber, ich zitiere aus diesem Aufsatz, wo er sagt, erstmal zitiert er selber Hamlet, es gehe ihm darum, der Natur den Spiegel vorzuhalten, der Tugend ihre eigenen Züge zu zeigen, der Schande ihr eigenes Bild und einer jeden Phase und Form unserer Epoche ihre Gestalt und ihren Eindruck. Das ist das, was Hamlet selber sagt über die Aufgabe, die die Schauspieler haben, die er dort ja sprechen lässt. Und dabei kommt dem Wort eine Hauptrolle zu, aber nicht das meint Wojtyła, sondern er meint das Wort als Gesang, wie er sagt. Das Wort auf sich gestellt, unabhängig, bestimmt zum alleinigen Träger und Ausdruck des Gedankens, zur Fassung und Vermittlung einer geistigen Vision. Das sind alles Zitate aus dieser Rezension. Und das führt zu einem, wie er sagt, bezeichnenden rhapsodischen Intellektualismus. Nochmal Zitat, weil das Wort zuerst und vor allem gewisse Wahrheiten, Ideen und Strukturen verkündet, statt die Handlung zu begleiten, haben rhapsodische Aufführungen eher ideologischen als narrativen Charakter. Er sagt dann extra, statt des dramatischen Plots, statt komischer oder tragischer Situationen, Verwicklungen und Lösungen, gibt es hier ein Problem. Das Problem agiert. Es wird dem Publikum, Zitat, direkt und gerade heraus vorgesetzt und nicht im Rahmen einer Geschichte. Also der eigentliche Träger, der eigentliche Akteur ist das Problem. Und schreibt er, statt um Handlungen geht es abstrakt um Begriffe. Klingt sicher für manchen merkwürdig, nicht? Wenn man sagt, also abstrakt ist die Philosophie, die Dichtung soll konkret sein. Er schreibt es ausdrücklich so in der Rezension über eine Aufführung dieses rhapsodischen Theaters und diese fünf Leute das miteinander probiert haben. Und diesem Inhalt entspricht die Form, Theatereffekte sind faszinierend spärlich. Es wird echtes Theater geboten, keine bloße Rezitation. Davon versucht das abzuheben, das gibt es ja auch. Schauspieler einfach Gedichte vorlesen. Nein, das ist es nicht. Es soll ein Theater sein, aber alle Gesten, alle Stellungen, alle Bewegungen entwickeln sich aus dem Wort, um es zu ergänzen und es zu steigern. Zitat, es gibt kein lebendiges Wort ohne Bewegung, es reift zur Gebärde. Etwas, was uns heute auch wieder ein bisschen fremd ist, man muss am ehesten denken an so Mysterienspiele, wenn Sie denken zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie noch erinnern, Mord im Dom von T.S. Eliot oder so, die Chöre und das Sprechen, wo es auch ein bisschen Handlung gibt, aber das ist an sich nicht das Entscheidende. Diese Gebärden sind nicht die unseres nervösen Alltagslebens, sagt er, wo den Worten die Reife fehlt, sondern hier reift das Wort in sparsamer, einfacher, rhythmischer Gestik, die ihr rhythmisches Muster vom Rhythmus der Worte empfängt. Die Musik spielt auch eine Rolle, aber auch die Musik, alles dient diesem Rhythmus der Worte. Eine Wendung des Haupts, ich zitiere weiter, oder des Leibes, ein einzelner Schritt mitunter, oder die Platzierung von Sprechern auf unterschiedlichen Ebenen, das sind keine typischen Theatersituationen gespiegelten Lebens. Alles geschieht im Rhythmus von Wort und Gedanke, in deren innere Spannung. So sind die Bewegungen, die das rhapsodische Sprechen am besten ergänzen, tänzerisch, stilisiert, nicht naturalistisch. Der Akteur ist Rhapsode. Das heißt nicht, dass er bloß rezitiert, andererseits agiert er auch nicht einfach. Zitat, eher trägt er das Problem. Ich habe oft über den Platz des Schauspielers im rhapsodischen Theater nachgedacht. Kaum je schafft er einen gegebenen Charakter oder verkörpert ihn auf der Bühne. Oft hat er von der ersten in die dritte Person zu wechseln. Er hört auf, einen bestimmten Charakter zu sprechen und als bestimmter Charakter und beginnt über ihn zu reden. Deutschen fällt dabei Brecht ein, nicht, mit seinen Verfremdungsmethoden. Auch nicht, also der unmittelbar, der Autor, der Handelnde spricht, sondern der Schauspieler nochmal in der dritten Person über das spricht, was er dort macht. Und das sichtbar zu machen, da gibt es hier ganz deutliche Parallelen. Und da sagt Wojtyła, daran liegt auch die Schwierigkeit dieser Rollen. Die Stilisierung der Bewegung ruft nach Musik. Die Gesten, dem verborgenen Rhythmus des Wortes entsprungen und direkt von der Musik geleitet, sind besonders anziehend, meint er. Und Musik entspricht auch der gedanklichen Struktur der Aufführung, verbindet, unterteilt, akzentuiert und verschmilzt. Und dann heißt es ausdrücklich, in solchen Momenten, denke ich, erreicht das Wort einen Höhepunkt. Es begleitet nicht länger das Handlungsgeschehen oder bildet auch nur ein unabhängiges Gedankenvehikel, sondern in all seiner formalen, ursprünglichen Macht, rhythmisch gefasst, wird es aus einem Mittel zu einem selbstbestimmten Bestandteil. Und ist damit nicht auch das lyrische Wort beschrieben? Dieses Theater war in seinen Untergrundanfängen unter der deutschen Besetzung zum Verzicht auf die üblichen theatralischen Mittel gezwungen. Die haben bei sich in der Wohnung gespielt. Aber diese unerhörte Einschränkung der Ausdrucksformen wurde zu einem schöpferischen Experiment, getragen von einem Respekt für das dichterische Wort, den dann später, Jahre später, Wojtyła im Rückblick, der ist ja schon Kardinal, nochmal einen moralischen Faktor nennt, dass das hingehört. Also das muss man sehen, das ist eine ganz eigentümliche Art, wie hier mit dem Wort umgegangen wird, sowohl in den Theaterstücken, wenn Sie mal so nennen wollen, die Stücke, wie eben auch in seiner Lyrik. Und nach diesem Verständnis schreibt der junge Karol Wojtyła seine eigenen Stücke. In der kleinen Provinzstadt hat er seit 28, also ab dem 9. Lebensjahr, sich bei einem Amateurtheater nützlich gemacht, mit Botengängen und als Souffleur. Bei seinem älteren Bruder, den er dann ja so früh verliert, spielt er kleine Szenen für die Patienten. Und 34 bis 36 auf dem Gymnasium hat er in 10 Theaterstücken die Hauptrolle gespielt, oft bei der Regie mitgeholfen und dann immer noch den Part von erkrankten Kollegen mit übernommen, weil er konnte ja den ganzen Text, dann hat er sich schnell umgezogen, da hat die anderen Texte auch geredet. Ne? Also das muss man einfach mit sehen, wie er da wirklich engagiert drin steckte. Und als er dann das Studium der Philologie beginnt in Krakau, dann schreibt er Gedichte und schließt sich eben so einer halbprofessionellen Gruppe an, so einer informellen Theaterschule und dann eben neben seiner Arbeit in der Fabrik und im Steinbruch diese Arbeit dann im Geheimen, dass er Stücke schreibt. Das erste Stück entsteht also im 38, ja, ein Stück ist nicht erhalten, über David. Erhalten sind die nächsten beiden Stücke aus dem Frühjahr und im Sommer 40, ein Hiob-Stück und ein Jeremia-Stück. Dieses Stück, also des 19-Jährigen, ich gehe mal auf den Job ein, durchgehend in Versen, zum Teil in Reimen geschrieben, beeindruckt mich durch eine tiefsinnige Schachtelung der Komposition. Schon im Einleitungsbericht des Prologs, da geht es los, da war ein Mann im Lande Us und mit seinen Gaben huldigte er ihm, hört auf das Wort des Herrn, hört in eurem Herzen und wenn der Engel des Herrn niedersteigt zum Rand des Teiches, wird er das Wasser aufrühren. So geht der Prolog los. Ich meine, wer die Bibel kennt, weiß, was da alles drinsteckt, nicht? Also erst spricht er vom Hiob, dann spricht er von dem Engel, der niedersteigt zum Rand des Teiches, Bethesda, wird das aufrühren. Was hat das eine eigentlich mit dem anderen zu tun? Kann man erst mal fragen, nicht? So geht also dieser Prolog schon los, wo das in der Form angesprochen wird. Und dann beginnt nach dem Prolog das eigentliche Stück mit einem Chor der Gäste. Die Gäste preisen Hiob. Job selbst lädt sie zum Festmahl ein und weist die Dankworte ab. Und dann erscheinen in der Dichterfolge 4 seiner Bediensteten und berichten von den Schicksalsschlägen. Der Chor ist ganz verschreckt, löst sich auf unter aufkommendem Sturm und sich ausbreitendem Dunkel und Job beginnt sein Klagen. Dein ist der Wille und dein die Macht und was ist menschliches Glück? Dein ist der Wille und die Macht, o Jehova, o Jehova, o Jehova. Und so dann mit einem Anklang an eine andere Klage, O Jehova, Jehova, Eli, Eli. Und dann erscheinen Eliphas, Bildad und Sophar, die drei Freunde. Und die sehen ihn auf den Stufen liegen, streuen sich Asche aufs Haupt, lassen sich im Kreis nieder und schweigen. Ist ja ganz wichtig, steht im Text da, wenn Sie mal nachgucken, Hiob 2,13. Die Freunde besuchen ihn, erstmal setzen sich mit auf die Erde, 6 Tage und Nächte und schweigen. Und dann folgen die Streitreden, bis der Chor wieder einzieht. Und jetzt stellt er so die Trauernden dar. Und sie bitten Gott für den Sünder, weil ja der Job dauernd dabei bleibt und sagt, ich bin unschuldig. Und die Freunde sagen, das kann überhaupt nicht sein. Wer leidet, ist schuldig. Das ist ja der Versuch, wie wir die Welt in Ordnung bringen wollen. Wir leben an sich ganz nett so daher, dann kommt der Schmerz, was macht man jetzt? Und dann sagt man sich, der Leidende ist schuldig. Das kann man sagen ohne Gott, dann nennt man das Karma. Werden einfach die Schicksalskomplexe weitergetragen. Und mit Gott sagt man, er ist schuldig. Dem Gerechten geht's gut, der blüht wie die Palme am Wasser. Und wem es schlecht geht, sind die Bösewichter. So denkt man. Und dann wundert sich der Psalmist, dass es nicht so ist. Und immer wieder wird das so gesagt, wem gut geht, geht's gut. Also sagen die Freunde und alle, jetzt geh doch mal in dich. Warum geht's dir denn so, damit du endlich einräumst, dass du ein Sünder bist? Und er sagt, ich bin keiner. Und jetzt sind die natürlich ganz traurig und sagen, erstmal geht's ihm so schlecht und dann ist er noch so verstockt. Da wird ja gar nichts, nicht? Und jetzt beten sie also für ihn und er beschwört immerfort also vor Jehova seine Unschuld und Rechtheit. Und dasselbe spielt sich dann nochmal im Dialog mit seiner Frau ab, die auch sagt, also sie wird hier als böse dargestellt oder so und sagt, stirb und fluch und so. Sie sagt, jetzt gibt's doch endlich zu und bring die Sache in Ordnung mit dem Hintergedanken, dann geht es einem ja auch wieder besser, nicht, wenn man es zugibt. Und dann ruft er Hiob wiederholt auf Gott hin und endlich erscheint in weißem Gewand der strahlend junge Elihu. Das ist ja der vierte Gewand, der weist erstmal die Ankläger zurecht. Toren, die ihr seid, er braucht euer Mitleid und nicht euer Urteil. Und dann nicht minder Job selber, nenne dich nicht gerecht vor ihm. Nicht einmal seine Engel wagen es, ihm ihr Gesicht zu zeigen. Und dann gibt es einen Blitzschlag und jetzt erfährt Elihu eine erleuchtende Vision. Ich sehe, du hast es erlaubt, der eine Gerechte wird von der Menge geführt. Sie schleppen den einen Gerechten zu ihrem Gericht. Warum ihn erniedrigen, ewiger Vater? So willst du uns den Messias senden, wie ein Lamm zum Opfer? Du lässt mich berichten von deinem Volk, wie dein erwählter Sohn leidet. Ich weiß, wer er ist, ruft auf einmal Hiob, der Sohn Gottes. Und dann hört man eine Stimme, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, Vater. Elihu wiederholt dieses Wort und Hiob, er hat verstanden, heißt es dann, sagt auch, lass diesen Kelch vorübergehen, vergib, Jehova. Aber noch einmal erklingt die Stimme, doch lass nicht meinen Willen, Vater, lass deinen Willen geschehen. Und in das Schweigen nach diesen heiligen Worten, wie es dort heißt in der Szenenanweisung, die sind bei solchen Texten genauso wichtig wie der Inhalt, nach diesen Szenenanweisungen wirft sich Job nieder und spricht sie auch nach, nicht mein Wille, sondern dein Wille, lass geschehen. Elihu deutet in verhaltenen Worten seine Vision der Kreuzigung an, um dann schließlich die Zielbotschaft dieses Dramas zu formulieren. Mit meiner Prophetenseele sage ich, aus Leiden steigt ein neuer Bund. Das ist ein Grundgedanke von Karol Wojtyła, wo ich auch aufrichtig genug bin zu sagen, dass ich da gewisse Anfragen dran habe. Aus seiner Erfahrung, also dieses Leids und Schmerz, Verlust der Mutter, des Bruders, des Vaters, die ganze Zeit, in der er lebt und dieses Unglück, was alles dort war, dass er ganz stark sagt, also aus dem Leiden steigt ein neuer Bund. Ich würde sagen, nicht aus dem Leiden, sondern aus der Liebe, die in dieser Welt leiden muss. Aber er formuliert es so. Der Seher, Job und der Chor vereinen sich im Lobpreis und über der Szene unter der Silhouette des Kreuzes fällt dann der Vorhang. Und vor ihm berichtet der Epilog von der Wende in Hiobs weiterem Schicksal. Und dann heißt es im Epilog noch, doch merkt euch das andere Wunderding, das er in seinem Leiden entdeckte. Er sandte seinen Sohn und Gottes Sohn begründete einen neuen Bund auf seinem Opfer Leiden dulden. Der 19-jährige Autor nennt sein Stück ein Drama aus dem Alten Testament. Und fügt dann hinzu, die Handlung fand statt im Alten Testament vor Christi kommen. Die Handlung findet statt in unseren Tagen, in den Zeiten Jobs für Polen und die Welt. Die Handlung findet statt in der Zeit der Erwartung, der Beschwörung des Gerichts, in der Zeit des Sehnens nach Christi Testament erwirkt im Leiden Polens und der Welt. Das ist das, was er selbst an den Schluss noch einmal stellt. Und so hat er, schreibt er auch in einem Brief an seinen Freund Kodlarczyk, Ich habe jüngst viel über die befreiende Kraft des Leidens nachgedacht. Auf dem Leiden ruht Christi System, begonnen beim Kreuz und endend mit der geringsten menschlichen Qual. Das ist die wahre Messiade, sagt er. Und wie gesagt, ich frage, ist es wirklich das Leid oder ist es nicht die Liebe, die in dieser Welt freilich leiden muss? Ich würde nicht widersprechen, denke ich, aber es ist eine andere Akzentuierung. In dem zweiten Stück über Jeremia, da geht es noch deutlicher also um Polen und um die Durchsetzung und das, den Dienst, den Polen zu tun hat, der Wahrheit gegenüber, dem, für das Christentum. Und wo er zeigt, dass eben die polnischen Adeligen von diesem Dienst der Liebe abfallen, nicht wirklich christlich leben und dass deswegen erstmal diese Niederlage und der Untergang des geschehen muss, sodass es um Fall und Wiedergeburt der Nation geht, wobei die äußere Niederlage dem eigenen moralischen Verfall entspringt, wo das zugleich also nochmal benutzt, auch die eigenen Leute zu kritisieren und zurechtzurufen, wo das mit hingehört. Er schreibt zum Beispiel dann in der Richtlinie am Schluss, die Engel rufen den Heerführer zum Gericht. Ihr wisst, es richtet mich Gott, sagt er, Polens Herrscher. Es richte Gott, Jerusalems Gebieter, antwortete ihm Piotr, der Patron. Und dann das Schlusswort, und da schreibt jetzt, also in die leere Kirche, Klammer auf, in den gefüllten Saal. Also das ganze Stück spielt in der Kirche. Die Kirche besteht aus dem Saal, wo die Leute drin sind. Und die Bühne ist das Chor. Und vom Chor her wird also in die Kirche hineingesprochen. Erhebt euch, nehmt sie auf euch, die Rache Gottes Rächer, nehmt auf euch die Last. Eingebettet in die Liturgie der Karwoche bis Ostern. Das ganze Stück durchzogen von der Gleichsetzung von Polen und Jerusalem, die dort drin liegt und besteht. Und deswegen führt ja auch der Pater Skarga selber in seiner Predigt im Sejm, im Landtag, auf die Vaterlandsliebe, den Psalm 137 an, wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, soll mir die rechte Hand verdorren. Genau diese Dimension da ist und wie damals der Prediger also die Adligen anspricht und sagt, besinnt euch auf das, was ihr zu tun habt, so spricht hier dieser junge Dramatiker seine Zeitgenossen an, besinnt euch darauf, was dort eigentlich ansteht und hingehört, nämlich diese Bekehrung wieder zu Christus, dass das aufzunehmen ist. Die Szenenanweisungen zu Beginn des zweiten Aktes, die enden in der deutschen Ausgabe mit der Zeile, dieser heilige Ort des Gotteshauses ist durch Stufen mit dem Kirchenschiff verbunden. Und dann hat, ich weiß nicht warum, der Übersetzer die Fortsetzung weggelassen, die im Original steht. Dort geht es noch weiter in der Anleitung. Jene, die an diesem Ort versammelt sind, ergänzen nur das Bild. Er wird zu euch sprechen, der goldmundige Mönch, zu euch, die in der Kirche versammelt gekommen sind, des Wortes wegen und das Wort erhalten müssen, zu euch, meinen Zeitgenossen, denn nur ein paar Stufen verbinden die Kirche, diesen Tempel, das Schiff, mit dem heiligen Ort, also mit dem Chorraum, wo die Messe stattfindet. Also diese, auch hier wieder dieses Ineinanderschachteln der Zeiten, wie wir es bei Hiob hatten, nicht? Hier jetzt nochmal damals diese schwierigen Situationen seines Vaterlandes und das hier hinein. Und dasselbe auch in seinem Gedicht, wenn ich Vaterland denke, in seinem Gedichtband, der Gedanke ist eine seltsame Weite, wo er genau dasselbe nochmal aufnimmt und das auch darlegt. Das ist ein quasi sakramentales Verhältnis zu seinem Land und Volk. Ein weiterer Schritt, das Lied vom Glanz des Wassers. Also Wojtyłas eigene Stücke entsprechen ganz diesem Programm Kodlarczyks. Seine dramatischen Werke, so sehr sie sich stilistisch unterscheiden, gehören in den Bereich des poetischen Dramas. Das ist immer wieder gesagt worden und das ist genau dieses. Und ich meine, dass man das eben auch von seiner Lyrik sagen kann. Seine Lyrik, da verbindet sich der Charakter der Poesie ganz eng mit dem seiner Stücke. Die Gedichte sind gewöhnlich lang, in Teile gegliedert und gebaut wie ein Drama. Sie enthalten Monologe, Dialoge von dramatischer Intensität. Sie handeln vom Drama der menschlichen Existenz, wie es die moderne Poesie selten tut, vielleicht weil es beinahe unmöglich scheint, das rationale Vorgehen eines Philosophen mit der natürlichen Emotionalität des Dichters zu verbinden. So schreibt ein polnischer Literaturkritiker dazu. Es ist also herb und es macht es den Leuten nicht leicht und einladend, sondern es ist so, wie es ist. Also man mag eine solche eher romantische Sicht von Dichtung gerade im Blick auf die Moderne diskutieren wollen, kann man das sagen, natürliche Emotionalität des Dichters. Trotzdem, ich finde, es gehört hin, eine tief gefühlte Humanität, wie ein anderer Kritiker schreibt, frei von dogmatischer Engführung, die den Autor zu einem religiösen Dichter von Format machen. In seinen Stücken wie in seinen Gedichten ist er nicht mit den äußeren Ereignissen befasst, sondern mit der Erforschung der menschlichen Seele. Es geht um inneres Theater. Es geht um den Kult des Wortes. Bis 1958 hat der Autor seine Arbeiten signiert mit dem Pseudonym Andrzej Javienie, Name eines Malers aus dem Roman Rückkehr ins Leben von Parandowski, der ihm sehr wichtig ist. Dieser Roman, der zugleich also dann die Heimkehr aus dem Konzentrationslager behandelt. Und in den Jahren 63 bis 66 war das Signum dann des Autors, damals Krakauer Metropolit, einfach das AJ. Da hat es dann abgekürzt, aber es ist selber dieses Andrzej Javienie. Der frühest erschienene Text, und auf den möchte ich auch eingehen, wir können ja nur so ein bisschen, ich gebe Ihnen einfach so ein paar Anstöße, sagen, es wäre schön, selber nachzugucken, ist das Lied vom Glanz des Wassers. Es gibt noch frühe Jugendgedichte, die sind auch erschienen, und im Titel der Renaissance-Psalter, das sind ganz früh, auf die gehe ich nicht ein, weil die sind, finde ich, am wenigsten selbstständig oder so, die da sind. Auch nochmal. Sondern in dieser Auswahl, die Kurt Didetius ja übersetzt, eingeleitet und übertragen hat. Da ist das früheste Gedicht dort drin, ist eben von 1950, das Lied vom Glanz des Wassers. Mit dem Motto, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe. Nach diesen Studienjahren im Angelikum, mit Ferienabstecher nach Frankreich, beginnt er eben 1948 die Seelsorgsarbeit in einer Landpfarrei, ehe er im folgenden Jahr wieder nach Krakau zurückversetzt wird, Religionslehrer der Oberstufe und Studentenseelsorger. So viel also zum Kontext dieser Dichtung. Darum geht es nämlich, wie bin ich ein richtiger Seelsorger? Das sind so ein bisschen die Fragen. Die 8 Abschnitte, aus denen dieses Poem besteht, sind eigens beschrieben. Also ein Poem, das aus 8 Gedichten besteht, so könnte man sagen. Die jeweils ihre eigenen Überschriften und nochmal ihre Strophen haben. Und das erste heißt Über dem Brunnen in Sichar. Sichar ist diese Stadt des Jakobsbrunnens, die man ja heute noch besuchen kann in Israel. Ich fand das einer der bewegendsten Punkte dort, weil es ist wirklich ganz echt, da ist nichts anderes. Das ist sein Brunnen, dort hat er gesessen. Heute liegt er ein Stück weit unter der Erde, wenn man sich so viel aufgeschüttet hat im Laufe der Jahrhunderte, aber das ist er. Und da heißt es, siehe, dort reißt das Wasser wie Silberschuppen sich los immer wieder und bebt vor Trächtigkeit seiner Tiefe, wie die Pupille, die den Grund eines Bildes erfühlt. Wasser umspült die müden Partien um deine Lider, dass dein Gesicht mit dem Abbild der breiten Blätter berührt. Es ist weit zur Quelle. Diese ermüdeten Augen sind Zeichen dafür, dass in Gebetsworten dunkles Wasser der Nacht floss. Missernte, Missernte für die Seelen. Jetzt pulst das Licht des Brunnens in den Tränen, die werden Passanten meinen, der Windhauch des Schlafes ergoss. Das klingt ein ganzes Stück hermetischer als in den Dramen, nicht? Merken Sie gleich. Also, was ist da jetzt eigentlich los? Diese Stücke sind ans Publikum gewendet und sind also nachvollziehbar. Mit der Struktur, hier ist schon ein bisschen schwierig, was ist das jetzt? Also Wasser wie Silberschuppen, dann die Pupille, die den Grund des Bildes erfüllt, müde Partien um die Lider, Tränen. Was meint der Titel oder auch wen meint er? Der Brunnen reicht zwar in die Tiefe und das Wasser ist in einem Eimer hochzuwinden, aber die Unterredner hier begegnen sich am Brunnen. Ist es das Wasser im Eimer, das sich von dort aus ihm, heißt es da ja, in die Krüge ergießt, im Krug dann bebt das Wasser Und der Gedanke der Tiefe führt zur Entsprechung der Brunnentiefe des Blicks. Also es ist erstmal von der Tiefe des Wassers zu reden. Es ist ein ziemlich langes Seil darunter, wo das mit dem Eimer hochgeholt werden muss. Und dann wird es aus dem Eimer in die Krüge gegossen. Und dann denkt er an diese Brunnentiefe des Blicks und die Unergründlichkeit des Erblickten. Mit Wasser werden die müden Augen erfrischt. Aber wer ist das, du, die Frau oder hier der Dichter, der hier nächtlich schreibt? Tagsüber seine Arbeit und nachts schreibt er die Gedichte. Gehört zu seinem Gesicht das Abbild der breiten Blätter, die ja kaum im spülenden Wasser vermute, wo kommen die dort her? Ein Brunnen ist keine Quelle. Noch weniger sind es die dunklen Wasser durchrungener Nacht, die den Seelsorger mit leeren Händen in den Morgen entlassen. Nicht? Die Nacht gerungen, müde zu sehen, wie geht es mit meiner Arbeit, mache ich das richtig, geht das voran oder so. Ein anderer Brunnen also muss es sein, das Augenlicht, vielleicht der Himmelsabgrund ist ein Nietzsche-Wort. Oder Zarathustra, im vierten Buch, liegt er mittags, legt er sich auf den Rücken und blickt in den Himmel hinauf und sagt, du Himmelsabgrund, der ihn anblickt. Und dessen Licht pulst dann in den Tränen, die in der Tat keinem Schlaftraum entsprungen sind, sondern eben dieser durchrungenen Nacht. Dann, dir deiner großgeschrieben, wird er angesprochen und in ihm schwingen die Menschen, sagt er, von seinen Worten durchglänzt, wie die Pupillen vom Glanz des Gewässers. Die Pupillen ja schwarz sind erstmal, nicht? Und innen spiegelt sich aber der Glanz dieses Wassers in dem Krug, wenn das Licht auf das Wasser fällt. Dann heißt es in dem zweiten Gedicht, wenn du die Augen tief in der Dünung öffnest. Das erste Gedicht spielt um den Morgen. Er geht unter den Passanten nach dieser durchwachten und durchrungenen Nacht und hat noch die Tränen auf den müden Augen. Und jetzt ist vom Abend die Rede. Die Menschen, er sagt hier, er geht so durch die Menge der Heimkehrenden nach Hause, die Menschen, die von der Arbeit nach Hause kommen, es dämmert, die Menschenwand öffnet sich hin und wieder mit einem Passantengesicht. Nicht? Also einerseits eine Wand und dann ein Passantengesicht. Als ich das las, fiel mir sofort Scheler ein. Scheler spricht in seinem Buch vom ewigen Menschen davon, dass er sagt, die Metaphysik kommt zu Gott dadurch, dass sie an irgendeinem Seienden ansetzt und sagt, dieses Seiende ist begrenzt und beschränkt und es verweist auf einen metaphysischen Urheber von allem. Sagt er, dem gegenüber steht das religiöse Erfahrung, die ist anders als die philosophische Erfahrung. Und so verwendet Scheler das Bild, sagt, so wie wenn ich vor einer Hauswand stehe, vor einer Fensterwand und ein Fenster geht auf und ein Mensch blickt heraus. Sagt er, das ist religiöse Erfahrung. Also philosophische ist die, dass ich an irgendwas anknüpfe, das nimmt der Scheler so ein bisschen auseinander, meiner Ansicht nach zu sehr, aber immerhin, nicht? Sagt er, da bin ich in der Metaphysik einfach so und in der religiösen Erfahrung tut sich mir so eine Fassade, ein Fenster auf und es blickt jemand heraus. Und so schreibt er hier, die Menschenwand öffnet sich hin und wieder mit einem Passantengesicht, dass das hier geschieht. Und in den Menschen gilt es zu erkennen, was, oder sagen wir besser, wer tiefer sich in ihnen verbirgt. Oh nein, das seid nicht ihr allein, und seid ihr sogar, dann ist eure Gegenwart Offenbarung und dauert nicht bloß, man öffne nur anders die Augen. Nicht? Diese Sache, die ihr sagt. Dann das dritte Gedicht heißt, was die Frau am Brunnen beim Weggehen sagte. Vier Zeilen, die klären, dass wirklich der Seelsorger sich in der Samariterin sieht. Da heißt es nämlich, von nun an schloss ich mein Nichtwissen hinter mir, wie eine Tür, durch die du eintratst. Wortlos hast du die vielen Menschen durch mich geführt. Aber Tiffer sieht sich ja als diese Frau am Brunnen, die Christus begegnen darf und die dann in die Stadt gehen kann und sagt, kommt her, er hat mir alles über mich gesagt. Vier Zeilen nur, dieses eine Gedicht, wo das so aufnimmt. Und dann das vierte, nachträgliches Bedenken der Begegnung, So in sich einzusehen, wagt von uns niemand. Er musste nicht aus sich gehen, noch seine Augen heben, er sah mich in sich. Er war in meiner Sünde und in meinem Geheimnis. Du schweigst, doch weiß ich heute, von deinem Wort geöffnet für immer, ich hatte die wahre Größe in dir damals nicht durchschmerzt. Also die Frau, die nochmal zurückblickt, was ihr dort begegnet ist, der Seelsorger, der zurückblickt, was es heißt, dass er gerufen ist in diesen Dienst mit all seinen Grenzen und Beschränktheiten, die er hat und doch den Menschen von Gott zu künden hat, so sehr er selber dieser Botschaft im Wege steht. Das ist ja der Schmerz jedes Verkünders. Dann ist es fünftens Gespräche, die er in ihr führte und die Menschen von der Wand des Abends. Die Menschen scheinen zu sagen, sagt der Dichter, denk nicht, du gingest allein. Er begleitet dich wie uns durch deine Meditation, verpflanzt in uns. Und er spricht zu ihnen durch sie, ihr geht nicht allein. Also durch jeden, durch den Seelsorger spricht Gott an die Menschen hin und durch die Menschen spricht Gott an der Seelsorger. Denn der Seelsorger will ja auch, ist ja auch auf der Suche nach Trost und Angenommensein und Hilfe. Ist ja nicht so, dass einfach er Gott zu den Menschen bringt, sondern ihm tritt ja Gott in den Menschen entgegen. Und nicht bloß als der, dem er hilft, sodass er dann am jüngsten Tag hören wird, du hast mich da versorgt und besorgt, sondern auch natürlich als der, der tröstet, der hört und aufnimmt. Sechstens, die Samariterin, wiederum kurz ein Gebet von 6 Zeilen, das zugleich Rätsel des ersten Teils auffüllt. Jener Brunnen hat mich an dich gebunden, er führte mich ein bei dir. Niemand war zwischen uns, nur sein Glanz tief unten, wie reine Pupillen zitternd auf der Planetenbahn des Gesteins. Der Brunnen trug mich in deine Augen und schloss mich in ihnen ein. Das ist also dieser Rückblick nochmal auf diese Erfahrung, die hier sagt. Also es ist der Brunnengrund unten, aus dem es heraufglänzt. Darf man an den Engel von Bethesda denken. Der Glanz von unten aber stammt aus der Höhe. Was hier heraufblinkt, ist die mittägliche Sonne. Und ich gebe Ihnen einfach mal zu bedenken, wir sagen, in der Nacht scheint nicht die Sonne, sondern der Mond, ist ja gar nicht wahr. Das ist ja das Sonnenlicht. Die Sonne scheint immer, mal direkt, mal durch den Mond. Das muss man ja mitsehen. Also dieses Licht aus der Tiefe ist natürlich das Licht von oben. Dass Sie das zusammen sehen müssen. Und durch die Wasserbewegtheit vervielfacht sich das, so wie diese Blickvielfalt des Sternenhimmels, von der Platon in seinem berühmten Gedicht spricht, nicht? Wo er sagt, also wenn ich der Himmel wäre, sagt er zu seinem Geliebten, dann würde ich vieläugig auf dich herabblicken, jeder Stern ein Auge, nicht? Der Stern ein Blick. Diese Vervielfältigung des Blicks, die hier geschieht. Und dann muss man gar nicht, wie er extra sagt, ich muss dafür nicht die Augen heben, um mich im Ineinanderblick aufgehoben zu wissen. Das ist ja dieser schöne Name Dietrich von Hildebrandt für das innige Gegenüber. Dietrich von Hildebrandt, wie gesagt, das ist so einer so der Phänomenologen, dass er dieses Wort immer verwendet, Ineinanderblick. Das ist ja eigentlich mit Augenblick gemeint. Augenblick heißt ja nicht zack oder so, Augenblick heißt Ineinanderblick. Und das ist das Glück. Videntem videre, einem Blick begegnen. Dafür haben wir ja die Augen. Und dann also nochmal die Betrachtung. Da war ich mir meines Erwachens bewusst, im Nu aus dem Spiegel gehoben und übertragen in sich, wie es mich trug, ich weiß nicht. Die Last, die du von mir nahmst, werde ich langsam erfassen. Ich weiß doch, sie blieb nicht im Leeren hängen, die Bürde. Also es geht um eine Bürde, um eine Last, um ein Joch. Aber indem man es trägt, wird man von ihm getragen. So wie das die geistlichen Lehrer immer vom Kreuz gesagt haben. Wer sein Kreuz trägt, wird von ihm getragen. Dass das hier hineingehört. Und dann eben das letzte Gedicht, das 8., das dann auch diesem ganzen Poem seinen Titel gibt, das Lied vom Glanz des Wassers. Und ganz in der Tiefe, zu der ich kam, mit dem Krug Wasser zu schöpfen, so lange schon haftet der Glanz an den Pupillen, wie viel Erkenntnis ich fand. Im Abbild des Brunnens fand ich viel Leere in mir. Wie gut! Ich übertrage dich in mich nicht ganz, doch wünsche ich, du bliebest wie in dem Spiegel des Brunnens, die Blätter bleiben und Blumen, von oben heruntergeholt mit dem Blick unter staunenden Brauen, aus Augen, die viel mehr glänzen als trauern. Jetzt ist es doch der Glanz auf den Tränen, nicht? Der noch mehr leuchtet als das andere. In den Augen glänzt die Freude an der Wahrheit, die der Liebe eignet. 1. Korinther 13, 16. Nochmal das Spiel mit oben und unten, diese Wiederholung der Pupillen, wie Wellenschlag. Denken Sie an die Dichtung Pergis, den er sehr geliebt hat. Pergi, bei dem auch, also dieser Langvers, ungereimt, immer so flutet, 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 wie eben die Wogen an den Strand immer. Und bei beiden entspringt sie der Religiosität dieser Dichtung. Sie stammt aus der Lectio Divina natürlich, der Psalmenrezitation. Und an der Psalmenrezitation für die einfachen Leute, das ist der Kreuz, der Rosenkranz. Nicht? Aus dieser Form der Lectio Divina, der immer Wiederholung, der meditativen Wiederholung im Rosenkranz, der ganz wichtig war. Und daraus stammt eben auch diese Wiederholung in diesen Texten, das immer wieder aufnehmen und durchmeditieren, das Durchkauen, das Wiederkauen, wie die Mönche gesagt haben, in der Meditation. Liebe Ehe, Vaterschaft, also wiederum 10 Jahre später unter dem gewohnten Namen Andrzej Jawienie, der Laden des Goldschmieds. Im Untertitel vorgestellt als Meditationen über das Sakrament der Ehe, die sich vorübergehend zum Drama wenden. Was für ein Titel, hör das mal, nicht? Also Theater des Wortes, das seine Welturaufführung bezeichnenderweise auch als Hörspiel erlebt hat. An sich braucht man die nicht unbedingt dazu. Die drei Akte sind überschrieben, Signale, der Bräutigam, die Kinder. Und Teil 1 beginnt mit einem Monolog Theresas. Andrzej hielt um meine Hand an, er hat mich erwählt, heute Nachmittag zwischen 5 und 6. Und die Monologe dieser beiden, also Theresa und Andrzej, die bilden so den Hauptinhalt dieses ersten Teils. Es geht darum, wie sie je in ihrer Weise aufeinander zugegangen sind. Wichtig besonders ein Erlebnis bei einem der Gruppenausflüge in die Berge. Da greift natürlich der Studentenseelsorger und Beichtvater auf seine Erfahrungen zurück, die dorthin gehören, wo sie eben sich näher gekommen sind. Das nächtliche Signal von Lauten im Wald, waren es verirrte Wanderer oder Vögel. Aber natürlich geht es vor allen Dingen um die Signale zwischen den beiden. Und vor dem Laden des Goldschmieds sehen sie sich im Glas der Auslage gespiegelt. Unser Gegenbild im Glas wie in einem zukunftfassenden Spiegel. Und im Laden spricht der Goldschmied dann eindringlich zu ihnen über das Gewicht der Ringe. Er sagt, dieses Gewicht der Ringe ist nicht das des Metalls, sondern das spezifische Gewicht des Menschen, eines jeden von euch. Und ein Chor, die Hochzeitsgäste, meditiert dann das neue Leben, neue Menschen, Theresa und Andrzej, bis jetzt 2, noch nicht 1, ab jetzt 1, doch weiterhin 2. Über diesen Spiegel sagt Andrzej später, kein gewöhnlicher Flachspiegel, sondern eine Art Linse, die ihren Gegenstand in sich aufnimmt. Wir waren nicht nur gespiegelt, wir waren aufgesogen. Mir kam vor, als würde ich von jemandem gesehen und erkannt. Das ist also dieser erste Akt. Und dann im zweiten Teil geht es um das Paar Anna, die zumeist spricht, und um Stefan, von dem nur gesprochen wird. Die haben 3 Kinder, haben sich aber entfremdet. Anna fühlt sich unverstanden und verlassen. Sie will ihren Ring beim Goldschmied verkaufen. Der aber schaute mir in die Augen, legte das Stück auf die Waage und meinte, dieser Ring ist ohne Gewicht, die Waage zeigt 0. Ihr Mann lebt offenbar, denn für den Fall ist jeder Ring für sich ohne Gewicht. Gewicht haben sie nur zusammen, sagt ihr so der Goldschmied. Sie kommt zu ihrer eigenen Verwunderung dann mit einem Fremden ins Gespräch und öffnet sich ihm. Auch hier sprechen die Personen eigentlich nicht miteinander, sondern berichten uns von ihren Gesprächen. Das ist die Form, so wie sonst also so diese Mauerschau im antiken Drama. Nicht? Also die führen das nicht aus, sondern reden davon, was sie da geredet haben. Dieser Weg, den wir ja schon hatten, auch früher. Und dann nennt schließlich dieser Fremde, mit dem sie spricht, sie beim Namen und sagt, mein Name ist Adam. Und er sagt ihr, nach einer Weile wird der Bräutigam vorbeikommen. und im Vorbeigehen die Liebe der Menschen berühren. Und mit einer neu erwachten Sehnsucht schaut dann Anna nach Männern aus und sagt, ich habe ja nur ein Leben und soll das denn alles gewesen sein? Und als sie dann gerade der Einladung in eine schnittige Limousine folgen will, die Hand schon auf der Klinke, ist Adam da, Zeile, wortlos, nur seine Hand liegt auf der meinen, dann sagt er nein. Und dann kommt es zu einem Dialog, sie dort auf der anderen Seite, die Mädchen, das sind die klugen Jungfrauen. Die Törichten sieht man ja nicht, die schlafen, nicht? Ach Anna, wie soll ich dir deutlich machen, dass jenseits all dieser Weisen der Liebe, die unser Leben füllen, die Liebe ist, in großen Buchstaben. Der Bräutigam zieht durch diese Straßen und jede Straße. Was soll ich dir sagen, dass du die Braut bist? Wie soll ich das dir sagen? Und dann geht ein Mann, wiederum erzählt das also sie, die Anna, unwillkürlich trat ich auf ihn zu, doch als er sein Gesicht hob, hätte ich beinahe aufgeschrien, mir schien, als sehe ich deutlich Stephans Züge. Die Angabe dann der vorletzten Szene nennt Chor, Stephan, und 7 Strophen beklagen sie die Verlorenheit der Menschen, deren Flammen sich statt vom Öl vom Regen nähert. Öl der Jungfrauen, nicht? Annas Haar und Stephans Schulter sind nass und der Mandel. Und in der 8. Strophe kommt dann offenbar Stephan selber mit zu Wort. Weiß es nicht genau, ich lese es so. Die Dämmerung fällt, er brachte das Licht, brachte und brachte herüber. Wollte du sein und ich, er und sie, doch ging vorüber. Wer kennt die jetzige Stunde? Und dann sagt er, ich bin's, Stephans schwache Schulter und Annas Haar getrocknet und die Augen. Die Haare getrocknet und die Augen. War der zweite. Und dann Teil 3 verbindet die Folien. Es geht um Christoph, Theresas Sohn, und um die Tochter von Anna, Monika. So wird das jetzt zusammengeführt. Nicht? Wieder vor dem Laden steht Theresa und ihr Monolog entnehmen wir, dass Andrzej 2 Jahre nach Christophs Geburt gefallen ist. Im Krieg und von ihm und zu ihm spricht sie jetzt. Jenseits des Spiegels trennte sich unser Los, doch die Einheit blieb. Die zweite Szene bringt dann ein langes Gespräch zwischen den beiden jungen Liebenden. Ihn bestimmt seine Vaterlosigkeit und die Sorge um die Mutter, also den Christoph, ich muss doch für meine Mutter sorgen. Und sie ist gehemmt und belastet durch die Entfremdung ihrer Eltern. Da kann denn das gut gehen, wo das bei meinen Eltern nicht gut gegangen ist? Kann ich mich jetzt da einem Menschen zumuten und zutrauen? Und vom alten Goldschmied, von seinem Blick und Wort fühlen die Jungen sich zu Theresas Schrecken nicht berührt. Die versucht das zu vermitteln, aber das sehen die gar nicht. Die sprechen ganz für sich. Aber dafür spricht Christoph bei Monika, sie an ihre Kindheit erinnernd, für ihre Eltern. Sagt, am Tage unserer Hochzeit also werde ich kommen und dich fortnehmen aus ihrer Mitte, dich, einen Menschen, gereift zum Schmerz, zu neuem Schmerz der Liebe, zum Schmerz einer neuen Geburt. Und er sagt, du verdankst doch deinen Eltern das Leben und es ist doch da, jetzt sei doch nicht so. Und bei der Hochzeit, Theresa spricht, wird dann Andrzej von seinem Freund vertreten, nicht? Das ist der Vater, der ja gefallen ist. Adam ist der Freund von Andrzej und der Freund eben der Witwe und so der Vormund auch des Waisen, der ihn als letzter gesehen hat, der von ihm berichtet hat und eben an Christoph die Vateraufgabe wahrnimmt. Überrascht spricht Anna ihn an. Sie hat auch ihren eigenen Schuldteil erkannt. Der Entfremdungsprozess scheint gestoppt. Dass der Bräutigam Stephans Züge tragen musste, das begreife ich nun. Doch blieb ich eine dieser törichten Jungfrauen, denen es an Öl fehlt. Dann wird das Ganze so meditiert und dann heißt es, die Ursache liegt in der Vergangenheit. Dort steckt zumeist der Fehler. Eine Liebe, der es an den absoluten Maßen fehlt, reißt die Menschen hin wie ein absolutes. Sie indes lassen sich von der Täuschung leiten und mühen sich nicht einmal, diese Liebe in der Liebe zu verankern, die über dieses Maß verfügt. Es geht weniger um das Gefühl, geblendet zu sein, als blind durch einen Mangel an Demut, sagt Adam. Und Theresa blickt voraus auf das Leben der Kinder, etwas zu schaffen, was das absolute Sein und die Liebe widerspiegelt. Wie muss das herrlich sein, aber man lebt, ohne davon zu wissen. Und die Schlussworte gehören Stephan. Monika will um jeden Preis von uns fort. Warum nur? Die Rede vom absoluten Sein und von der Liebe, das versteht Stefan nicht. Aber, erzählt er, er ging auf Anna zu, umfasste sie wie lange nicht mehr und sagte, wie schade, dass wir uns seit so vielen Jahren nicht mehr wie zwei Kinder fühlen, Anna. Was haben wir dadurch nicht alles verloren? Und so endet also dieses Stück der Laden des Goldschmieds. 1975 war unter dem Pseudonym Stanisław Andrzej Gruda die Betrachtung über den Tod erschienen, Gedanken über das Reifen, wo er sagt, das gehört damit hinein, das Alter oder so. Und dann legt im Jahre 2003 der inzwischen Papst gewordene Dichter nach über 20 Jahren literarischer Enthaltsamkeit nochmal eben ein Poem vor, ein literarisches Testament zu diesem Thema, eine kurze persönliche Geschichte über das Vergehen mit einer Pointe über die Hoffnung, wie er sagt. Das ist also das Thema. Die wesentlichen Themen seines Denkens und Dichtens werden hier nochmal auf- und zusammengeführt. Wasserglanz, Quelle, Brunnen bis zur Sakramentalität der Ehe als Versichtbarung des innergöttlichen Lebens. Das Poem ist dreigeteilt. Der Bergbach ist so die erste Tafel und spiegelt die Erfahrung der Schöpfung wider, ihre Schönheit und ihre Dynamik. Unter der Überschrift Ruach, Gottes Geist schwebt über den Wassern, sind es zwei Gedichte, eins über das Staunen, so ein lyrischer Blick auf eine Waldbucht im Rhythmus strudelnder Bergbäche, die dem Dichter Gott offenbart, und dann der Meditation über das Buch Genesis, was dann hineinkommt. Das ist also diese Mitte dann, Meditation über das Buch Genesis an der Schwelle zur Sixtinischen Kapelle. Dieser Mittelteil ist viermal so umfangreich wie die drei Seiten vom Auftakt und besteht selber aus vier ungleich langen Gedichten und einem Epilog. Da geht es erstmal über das Schauen. Ich stehe am Eingang zur Sixtina, vielleicht könnte das alles einfacher gesagt werden, in der Sprache des Buches vom Urbeginn, aber das Buch wartet auf das Bild, zu Recht, es wartete auf seinen Michelangelo. Seit das Wort Fleisch ward, ist das Sehen in ständiger Erwartung. Also er sagt, seit das Wort Fleisch ward, ist das Sehen in ständiger Erwartung. Ich sage, sehr wohl, der Sohn, aber nicht der Vater. Und dann sagt er, noch gewaltiger spricht zu uns das Gericht, Bild und Ebenbild, sagt er, ist das denn möglich? Ja, sagt er, solange das Schutzgefühl der Scham, der Sinn für Kostbarkeit nicht verletzt ist. Das ist natürlich wieder Scheler mit seinen berühmten Texten über die Scham, wo er sagt, Scham ist der Sinn für die Bewahrung von Kostbarem. Nicht wie viele Leute denken, Scham hat mit Schämen zu tun, und man verdeckt was Unanständiges, wie das ein anderer großer polnischer Denker sagt, nämlich Kolakowski, der sagt, wir sind eigentlich Tiere und bedecken unsere Scham mit den Kleidern, aber Gott guckt da durch. Darum stehen wir vor ihm immer beschämt darum. Und darauf antwortet ganz deutlich Wojtyła und sagt, nein, omnia nuda et aperta, alles offen und nackt vor dir, aber das gerade nochmal auch in unserer Ehre. Also sagt, die Scham darf nicht verletzt werden. Und Scheler in seinen Ausführungen, die Scham, spricht das wunderbare Wort der Madame Guyon an, wo Nietzsche gesagt hat, das sei das schamhafteste Wort, das er kenne. In der Liebe bekleidet die Seele den Leib. Griechische Göttinnen sind nicht nackt. Sie tragen ein Kleid aus Glanz. Und diese Dimension, die da hineingehört, das nimmt er also hier auf. Also er, der Schöpfer, der in allem seinen Abglanz anschaut, ich würde hier statt Abglanz im Deutschen sagen Aufglanz. Überhaupt ist also die deutsche Übersetzung wirklich nicht zum Besten. Wie gesagt, ich kann ja kein Polnisch, aber ich merke es einfach, dass das falsch ist. Und haben Sie mir dankenswerterweise die englische Sache wiedergegeben, und da steht es auch anders da. Und das wirklich aufnimmt. Der Mensch in sich gut, nichts kann die Wahrheit verstellen über Bild und Gleichnis. Michelangelo lässt sich von dieser Wahrheit leiten, deren Fülle eben nicht wir in unserer jetzigen Lage sehen können, sondern nur er. Für ihn sind wir einfach eben schon jetzt in dieser Herrlichkeit, obwohl wir das nicht sehen. Daher wiederholt also dieses Zitat, omnia nuda et aperta ante oculos eius, wir haben das in Hebräer 4,13. Also der Allmächtige als hoheitsvoller alter Mensch, dem geschaffenen Adam ähnlich. Ist Gott Adam ähnlich oder Adam Gott ähnlich? Ich will ja hier nicht rumbeckmessern, nur ich bin halt ein Philosoph auch. Und darum stelle ich also so Fragen, auch an so einem Text nochmal, nicht, dass ich das aufnehme. Also Mann und Frau, die beschenken sich mit dieser Aufgabe gegenseitiger Liebe. Ursakrament ist dieses gegenseitige sich schenken und beschenkt werden, das in ihm ist. Und diese wundersame Vereinigung lässt Vaterschaft und Mutterschaft erscheinen, Vollendung, Apokalypsis. Und dann also der Epilog nochmal zu diesem Mittelteil. Dort spricht der Papst an, dass sich zu Füßen dieser grandiosen Malerei die Kardinäle versammeln und dass man deswegen in Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit den neuen Papst wählen soll und nicht da irgendwelche Intrigen ansetzen soll. Es ist wichtig, dass Michelangelo bei Konklave den Menschen dieses bewusst macht, vergesst nicht, omnia nuda et aperta sunt ante oculos eius. Alles nackt und offen vor seinen Augen. Ungefähr halb so lang wie der Text des Hauptbildes ist dann der dritte, der Berg im Lande Moria. Der Berg im Lande Moria. Da geht es jetzt eben, ja, worum? Das Isaak-Opfer, das ja für die Juden die Stelle des Kreuzesopfers für uns einnimmt, in diesem Zentrum der Reichtum, der Legenden und der Befassung damit. Abraham, der gegen alle Hoffnung, voll Hoffnung glaubte, gleich wird er den Scheiterhaufen errichten und dann, was dann? O Abraham, ein anderer Vater wird dir das Opfer seines Sohnes vollbringen. Fürchte dich nicht, er selbst wird deiner Hand Einhalt gebieten. Und von dem Moment an wird der Berg von Moria Erwartung sein. Also sehen, er blendet das ganz ineinander. Er geht gar nicht auf diese Punkte ein, was das hier für Abraham bedeutet, was zum Beispiel einen Kierkegaard so umtreibt. Was hat der Abraham da alles gedacht und überlegt? Weil der Kierkegaard von der falschen Voraussetzung ausgeht, dass hier ein Mord befohlen worden ist. Dasselbe haben sie auch bei Kant, dass er sagt, das ist ja ein Mord, das ist ja völlig unanständig, das darf doch gar nicht sein, während man völlig die Historie mitsehen muss. Damals opferte man die Erstgeburt, natürlich. Was hat Gott davon, wenn ich ihm meine alten Knochen hinschmeiße, nicht? Das kann es doch nicht sein. Also das Beste, was man hat, ist die Erstgeburt. Und denken Sie noch, Jesus muss losgekauft werden von seinen Eltern mit den Turteltauben. Nicht? Deutlich sagt die Botschaft, man soll die Kinder nicht schlachten, natürlich nicht, aber dass sie Gott gehören, die Erstgeburt ist völlig klar, das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, glaubt er, hofft Abraham, dass Gott sein Wort treu bleibt, dass er nämlich in diesem Isaak Nachkommen haben wird wie Sterne am Himmel und Sand am Meer. Das ist die Probe, hier geht es überhaupt nicht um Mord. Also er lässt das Wort ganz weg und setzt gleich ein bei diesem eigentlichen Punkt und am Schluss spricht, also in den Schlusszeilen, spricht der Dichter nochmal Abraham an, halt ein, ich trage deinen Namen in mir und dieser Name ist das Zeichen des Bundes. Merke dir diesen Ort, wenn du von hier fortgehst. Es ist der Ort, der seinen Tag erwartet. Nach so dieser Vorstellung der Tradition ist ja, dass der Berg Moria zugleich der Kalvarienberg. Und es ist zugleich der Ort, wo Adam begraben ist. Der Schädel unter dem Kreuz ist Adams Schädel. Das gehört ja nochmal ganz eng alles zusammen, weil das eben der Nabel der Welt ist, dass das hier hineingehört. Also, dass man das sieht, wiederholt kommt in den Kommentaren zur Dichtung Johannes Paulus II. Der Hinweis auf den Pius II. Vor, den anderen Dichterpapst, den wir hatten, der im vergangenen Oktober vor 600 Jahren als Aeneas Silvio geboren wurde. Dessen Lebensweg ist öffentlich wie persönlich anders verlaufen. Man wird auch sagen dürfen, dass er bei aller politischen und diplomatischen Effizienz nicht also an sein kirchliches Wirken heranreicht. Bei unserem Papst schlägt die Waage im Gegensinn aus, meine ich, und wahrlich ja nicht bloß in innerkirchlichem Betracht. Zugleich aber ist sein literarisches Schaffen selbst durchgreifend christlich-kirchlich bestimmt, meine ich. Dieses Theater des Wortes, das immer schon auf die Theodramatik des fleischgewordenen Worts verweist. Die Kunst hat die Freiheit, sich zu entfalten, und man muss sie ihr lassen. Der Künstler aber ist frei, sich zu bekehren, hat Rémy Braque geschrieben. Und ebenso die, die er anspricht. Und dafür reicht es, meine ich, das so anzuschauen, und ich schließe einfach mit Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit mit einem Wort von Irenaeus von Lyon. Gloria enim Dei vivens homo, vita autem hominis visio Dei. Gottes Ruhm ist der lebendige Mensch, dessen Leben aber die Schau Gottes. Vielen Dank.